Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Mein Name ist Ruben. Ich bin Pastor im Vikariat in dieser Gemeinde und darf heute zu euch predigen. Ich mag es nicht, Klamotten kaufen zu gehen. Das gefällt mir gar nicht. Selten macht mir das Spaß, manchmal ist es richtig blöd, so Vollkatastrophe. Und statt einer Hose hat man dann irgendwie nur so einen halben Tag voller Frust. Und es gibt mehrere Dinge, die da zusammenkommen, die Shopping für mich zu einer schlechten Erfahrung machen können. Zum einen treffe ich echt ungern Entscheidungen. Das ist schlecht, wenn man was einkaufen will, dann fragt man sich die ganze Zeit, mag ich das lieber, mag ich das lieber? Ist der Preis für mich okay, sollte ich nicht lieber doch? Und dann entscheidet man sich für nichts. Das zweite ist, ich habe eine ungünstige Kombination aus Höhe und Breite, die vor allem in meiner noch schlankeren Jugendzeit dazu geführt hat, dass Hosenkauf Katastrophen wurden ist. Oberteile haben entweder zu viel Weite oder zu kurze Ärmel und meine Füße sind auch zu breit für die meisten Schuhe, sodass die Schuhe dann immer länger sind und genau. Aber das Schlimmste für mich persönlich sind Verkäufer. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber so mich verfolgt manchmal immer noch dieser Blick von, ha, mein nächster Kunde. Und dann kommen die auf einen zu, labern einen voll, geben einem irgendwelche Klamottenteile mit und man steht in der Umkleide und denkt, das wollte ich nie haben, ich werde es mir auch nicht kaufen, aber ich fühle mich jetzt hier noch mehr unter Druck gesetzt, irgendeine Entscheidung zu treffen. Deswegen bestelle ich Hosen eigentlich nur noch online. Vielleicht geht es dir ja ähnlich, wenn du von Verkäufern oder Parteivertretern, Umfragenerhebern oder irgendwelchen Petitionssammlern angequatscht wirst. Andere von euch haben vielleicht gar kein Problem damit, mögen das sogar, beraten zu werden. Das hat ja auch seine guten Seiten. Heute wird es um Gottes Mission gehen. Seine Mission, dass Menschen sein Evangelium, seine gute Nachricht hören und in sein gutes Bild verwandelt werden. Und dieses Wort Mission, aber vor allem das Wort Evangelisation, hat so ein kleines Imageproblem. Und zwar denke ich, dass wir häufig eben an Verkäufer denken. Man könnte jetzt natürlich an die mutigen Christen und Christinnen denken, die sich auf die Straße begeben, mit Leuten reden, wie Reach das macht. Aber vielleicht fallen dir auch aufdringliche Türklingler ein oder Marktschreier, die die Hölle ausrufen für alle, die nicht schnell genug eine Entscheidung treffen. Und so denken wir viel zu häufig, Evangelisation ist reine Überzeugungsarbeit. Reich Gottes verkaufen. Möglichst viele Unterschriften für das Projekt Himmel sammeln, damit wir das irgendwann schaffen können. Und so stecken wir Gottes Mission in eine Schublade, auf der steht Überzeugungsarbeit und können damit entweder dann was anfangen oder sagen, nee, verkaufen, das ist nicht so meins. Da bin ich nicht gut drin. Vielleicht habe ich sogar mal ausprobiert, aber ich kann das nicht. Oder Leute lassen sich auch nicht überzeugen und dann lässt man es da stehen und überlässt es ein paar wenigen auserkorenen heiligen Evangelisten, die neuen, die in Römer unterwegs sind. Das ist ja gut, dass es die Leute gibt. Und dann kann man sich raushalten aus dieser Schublade. Aber was, wenn ich euch sage, dass die Bibel ein viel vielfältigeres Bild davon zeichnet, was Evangelisation ist, was Mission bedeutet? Und wir können jetzt nicht alles durchgehen, auf welche Weisen man Gottes gute Nachricht in die Welt gehen kann. Aber wir wollen heute auf einen Aspekt schauen, der ein bisschen weniger mit Überzeugung zu tun hat, für den man nicht so der Verkäufertyp sein muss. Es gibt wahrscheinlich keinen Teil der Bibel, der so gut zeigen könnte, wie das Verbreiten der guten Nachricht funktioniert, als die Apostelgeschichte. Die Geschichte, was passiert ist, nachdem Jesus diese Erde verlassen hat und wie sich seine Botschaft ausgebreitet hat über das damals die ganze bekannte Welt. Und am Anfang von diesem Buch startet der Schreiber mit manchen von den letzten Worten, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat, bevor er die Erde verlassen hat. Sein allerletzter Satz war Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Der Schreiber Lukas, der diese Worte von Jesus benutzt, packt sie ganz bewusst am Anfang seiner Apostelgeschichte. Wie ein Spoiler für all das, was passieren wird. Eine Inhaltszusammenfassung, eine Inhaltsangabe. Und das, was dann berichtet wird, was in Jerusalem, in Judäa und in Samaria und im Römischen Reich, damals die Enden der Welt gefühlt, berichtet wird, hat ganz viel mit der ersten Hälfte dieses Verses zu tun. Der Heilige Geist wird über euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir waren ja diese Woche auf Gemeindefreizeit und ihr durftet jetzt auch schon ein wenig hören, wie wir das erlebt haben, über das, was die Kraft des Heiligen Geistes schenkt, was sie bewirken kann, was sie tun kann. Und wir haben gehört, dass Gott uns durch den Heiligen Geist nahe kommt. Wir haben gehört, dass er uns beschenkt mit Gaben, die wir nutzen können. Wir haben was über Sprachengebet gehört und wie wir Gottes Stimme hören können und dass Gott heute heilt. Und heute schließen wir das alles so ab, wofür Gott uns all das eigentlich gibt. Und wir gehen das durch, indem wir einfach diesen drei Schritten folgen, die Jesus in seinem Wort schon gesagt hat. Jerusalem, Samaria und das Ende der Welt. Und aus allen drei Sachen in der Apostelgeschichte habe ich eine Geschichte rausgesucht, aus der wir was lernen können, was es heißt, Gottes Kraft zu empfangen und Zeuge zu sein. Erster Ausflug, Jerusalem. Die Jünger hatten die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Sie erlebten sie schon, wie ihr Zeugesein dazu führte, dass immer mehr Menschen zu ihrer Gemeinschaft dazukommen, an Jesus glaubten und noch mehr erlebten, wie Jesus wirkte. Sie hatten nicht viel Geld, aber sie erlebten Gottes Kraft unter ihnen. Zwei der Gemeindeleiter waren an einem eigentlich sehr gewöhnlichen Tag zur üblichen Zeit auf dem Weg zum Tempel. Die ganze Stadt hat sich aufgemacht, alle waren da unterwegs, es war Gebetszeit. Und die ganzen Juden machten sich auf den gleichen Weg wie jeden Tag. Und so wie häufig saßen an den Toren, wo natürlich viele Leute vorbeigehen, die gerade auf dem Weg sind, etwas Frommes zu unternehmen, Bettler. Und einer von ihnen war ein gelähmter Bettler, der da stand und der dann auch diese beiden Gemeindeleiter ansprach. Könnt ihr mir nicht etwas Geld geben? Einer der beiden Leiter bleibt stehen und sagt, guck uns doch an. Sehen wir aus, als hätten wir viel Geld übrig? Aber ich kann dir etwas anderes geben. In der Kraft, die Jesus, der Messias, uns gegeben hat, steh auf und geh, sagt er zu dem Bettler und schnappt ihn sich, zieht ihn auf die Beine und dann kann er auf einmal laufen und springen, so wie Michael nach dem Basketball. Nur, dass es noch viel verrückter war, weil er sein ganzes Leben nicht laufen konnte. Und natürlich sorgt das für Spektakel. Die Leute umherum, dieser ganze Pulk, der da durch dieses Tor laufen will, kriegt das mit. Und die fragen sich, was denn hier passiert? Warum kann der laufen? Und alle wollen auf einmal von diesen zwei Gemeindeleitern wissen, was ist hier passiert? Was habt ihr gemacht? Und so war das tägliche Gebet auf einmal völlig zweitrangig geworden. Und die Gemeindeleiter mussten nicht mehr irgendwen zum Zuhören bewegen oder irgendwen überzeugen davon, was Jesus tun konnte. Die Menge hatte die Kraft Gottes erlebt. Und jetzt war es nur noch an ihrer Stelle zu sagen, woher diese Kraft kam, was es bedeutet für ihr Leben. Sie mussten nur Zeuge sein. In dieser Geschichte aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte ist alles dabei. Die Kraft von Gott, die kommt, und das Zeugesein dieser beiden Gemeindeleiter. Und all das findet statt in einer Alltagssituation. Das wirkt jetzt alles so besonders, weil sie irgendwie auf dem Weg zum Tempel waren, aber für die war das der normale Gang des Alltags. Und sie haben sich stoppen lassen in ihrem Alltag von diesem Bettler, der da saß, und haben die Chance genutzt, um ihn an Gottes Reich teilhaben zu lassen. Sie haben nicht angefangen, irgendwen zu überzeugen, sondern sie haben Gottes Reich mit ihm geteilt, seine Kraft mit ihm geteilt und eine Menge geteilt, weil die das alles mitkriegen durften und dadurch auch Teil von diesem Erlebnis wurden, Gottes Kraft zu erleben. Also heißt es für uns auch zu überlegen, wo in unserem Alltag finden wir diese Stellen, wo wir uns stoppen lassen, wo wir uns aufhalten lassen von irgendwas, was uns irritiert und Gottes Kraft an Platz zu machen. Ob mitten im Hamburger Feierabendverkehr oder an einer U-Bahn-Station, im Gym, beim wöchentlichen Workout, mit den Kindern in der Kita. Überall kann Gottes Kraft wirken. Nicht nur hier, nicht nur in Röme, sondern in deinem Alltag. Und die Frage ist, ob du dich dafür stoppen lässt. Ob du auch außerhalb von den manchmal gedachten Öffnungszeiten von Gott, Gott fragst, ob er was tun möchte. Zweite Station, Samarien. Ein wenig später teilt sich diese erste Gemeinde, die in Jerusalem ist, auf. Und durch diese Zerstreuung werden dann andere Gebiete erreicht. Und Samarien war ein Gebiet ein wenig im Norden von Jerusalem oder Judäa. Und da wohnten Leute, mit denen die Juden echt schlecht konnten. Also, und das ist noch übertrieben, die haben sich echt gehasst. Die konnten sich überhaupt nicht ausstehen. Die waren Spinnefeind. Mit denen wollte man eigentlich gar nichts zu tun haben. Und vor allem waren die ja sich deswegen Spinnefeind, weil die irgendwie was Ähnliches geglaubt haben, aber dann doch an manchen Stellen falsch abgewogen waren. Irgendwelche Schriften, die die Juden anerkannt haben, haben sie nicht anerkannt. Manche Schriften, die sie hatten, waren dann so ein bisschen anders als das, was bei den Juden war. Und deswegen gab es nicht nur auf der kulturellen Ebene Stress, sondern auf der religiösen Ebene Stress. Und die waren echt entzweit. Und trotzdem ging dann zu dieser Zeit einer von den Jesus-Nachfolgern, der heißt Philippus, zu diesen verhassten Menschen aus Sicht der Juden. Und leider ist der Textabschnitt sehr kurz und nur eine Zusammenfassung von dem, was passiert, weil mich würde es jetzt eigentlich echt interessieren, was Philippus dazu bewegt hat, in dieses Land zu gehen. Aber da steht nur, Philippus ging nach Samarien und redete dort. Ich lese die kurze Zusammenfassung einmal vor. Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 8. Philippus ging hinab in die Hauptstadt Samarias und verkündete den Leuten dort den Christus. Und sie kamen in Scharen, folgten aufmerksam den Ausführungen des Philippus und sie stimmten ihm zu, als sie seine Worte hörten und die Zeichen sahen, die er tat. Viele hatten unreine Geister, die laut brüllend ausfuhren. Viele waren verkrüppelt oder gelähmt oder wurden geheilt. Und es kehrte große Freude ein in jener Stadt. Auch hier kommt wieder das Erzählen von Jesus, dem Messias, zusammen mit der Kraft Gottes, die wirkt. Es wird sogar gesagt, dadurch haben die Leute zugehört, weil sie die Zeichen gesehen haben, die Philippus getan hat, durch den Heiligen Geist. Mehrere Menschen wurden von bösen Geistern befreit. Während in Jerusalem ein Bettler gereicht hatte, der Heilung, dass ein ganzes Volk zuhört, hat Philippus hier einiges getan. Wir lesen von mehreren Heilungen und so weiter. Und Gottes Kraft war so richtig am Wirken. Und es wird die Runde gemacht haben in dieser Stadt. Wir lesen am Ende, dass große Freude durch die Stadt ging. Es war alles vorbereitet dafür, dass sie Jesus hören konnten. Und Philippus hatte sie eben nicht aufgemacht, um die Kraft, die er erlebt hatte, für sich zu behalten. Er hatte Gottes Wirken erlebt und wollte, dass auch andere das erfahren. In dem Fall sogar Leute, mit denen er nicht befreundet war, die nicht seine Familie waren, die ihm nicht mal sympathisch waren. Er wollte Gottes Kraft mit anderen Leuten teilen. Und wir lesen auch nicht, dass er diesem Volk, was aus Sicht der Juden ja alles Mögliche an Religion falsch gedacht hat, wo sie ganz viele Fehler in ihrer Theologie hatten, dass Philippus da ankommt und sie erstmal überzeugt davon, was jetzt richtig ist und wo sie alles falsch abgebogen sind und welche Schrift sie noch hinzufügen sollten, sondern er kommt mit der Kraft Gottes und dann erzählt er von Jesus. Erzählt, was Jesus getan hat. Gottes Kraft ist nicht nur für dich. Es ist nicht nur dafür, dass wir einen tollen Moment mit dem Heiligen Geist haben, wo wir uns wohl und geliebt fühlen. Gottes Kraft ist für all die Menschen da draußen. Ob du sie magst oder sie nicht magst, all die Menschen brauchen Gottes Kraft. Letzte Station, Rest der Welt. Als letztes schauen wir auf ein Beispiel aus diesem letzten Bereich, bis ans Ende der Welt. Und auch wenn dieses Ereignis jetzt geografisch nicht am Ende der Welt liegt, sondern sogar noch relativ nah an Jerusalem, geht es doch um eine Person oder um eine ganze Personengruppe, die nicht zum Volk der Juden gehört hat. Es war ein römischer Hauptmann, der bekehrt worden ist. Es ist die Geschichte, wo das Reich Gottes zu Menschen kommt, die mit dem Volk Israel erstmal nichts zu tun hatten. Die Geschichte ist recht ausführlich beschrieben und ich gebe nur eine kurze Zusammenfassung. Ihr findet das in Kapitel 10. Aber der grobe Strang funktioniert so. Cornelius war ein Hauptmann, der irgendwie ein römischer Hauptmann, der in diesem Bereich in Judäa eingesetzt worden ist. Und er hat die Juden da kennengelernt und hat auch ihren Glauben kennengelernt und interessierte sich sehr für ihre Frömmigkeit. Doch von Jesus hatte er noch nichts erfahren. Und um das zu ändern, spricht Gott zu zwei Leuten. Gott spricht zu Cornelius selbst und er spricht zu einem Gemeindeleiter. Er spricht zu beiden in einem Traum und macht Cornelius klar, dass er jemanden holen soll, der ihm erzählen kann von Jesus, der Jesus für ihn bezeugen kann. Und er meldet sich bei diesem Gemeindeleiter Petrus, dass der sich überhaupt traut, auf diese Reise zu einem römischen Hauptmann zu gehen, in ein Haus, wo man als Jude eigentlich gar nicht reingehen sollte. Und dafür brauchte es Gottes Reden. Und Gott redet zweimal, sodass diese beiden Leute zusammenfinden. Und als Petrus sich aufmacht, in das Haus von Cornelius kommt, begegnet er Menschen, die nur darauf warten, dass er von Jesus erzählt. Er hat noch gar nichts vorbereitet, er hatte noch gar nicht gesagt, warum das jetzt gut sei, von Jesus zu erzählen, weil die schon vorbereitet waren dadurch, dass Gott gesprochen hatte. Und Petrus erzählt einfach nur. Er erzählt, was Jesus getan hat. Er erzählt, was sie mit ihm erlebt hatten, als er noch da war. Dann erzählt er, was sie erlebt hatten in Jerusalem, als er nicht mehr da war. Und was alles so passiert, was an Kraft Gottes passiert war. Wieder hat ein übernatürliches Ereignis dazu geführt, dass einfach nur bezeugt werden musste, was geschehen war. Und diese Rolle von Petrus ist ja interessant. Er erlebt Gottes Reden, welches ihn auf ein Treffen vorbereitet und muss vor Ort nur noch erzählen, was Jesus getan hat. Er ist nämlich einfach nur Zeuge, so wie Jesus das gesagt hatte. Ihr werdet Kraft bekommen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und ein Zeuge ist ja was ganz anderes als ein Marktschreier. Also ein Marktschreier, der stellt sich hin, der ist laut, der will unbedingt was verkaufen und versucht, so viele Leute zu erreichen wie möglich. Aber ein Zeuge redet, wenn er gefragt wird. Der steht im Gericht und der muss dann möglichst objektiv, was er so wahrgenommen hat, erzählen, was er erlebt hat, um quasi einem Sachverhalt oder so die mögliche Grundlage zu geben. Und das heißt, wenn Petrus hier Zeuge ist, muss er nicht erst ringen um die Aufmerksamkeit, er schreit nicht los, hier, das ist Jesus, kommt hierher, hier passiert was, sondern Cornelius fragt ihn und er erzählt, was er erlebt hat. Ein Zeuge braucht nur berichten. In Jerusalem und in Samarien und auch bei den Menschen vom Ende der Welt findet sich immer wieder das Muster, das Jesus uns genannt hat. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Kraft vom Heiligen Geist und Zeuge sein geht Hand in Hand. Und bevor wir nun überlegen, was die Konsequenzen daraus sind für uns, müssen wir noch ein paar Dinge klären, die wir nicht daraus ziehen sollten. Erstens, manchmal braucht es auch Marktschreier. Manchmal braucht es auch den Überzeugenden, den Verkäufertypen. Ich habe am Anfang der Predigt behauptet, dass wir Evangelisation in eine Schublade stecken. In diesen Verkäuferüberzeugungsschublade. Und was wir jetzt nicht machen sollten, wäre diese Schublade aufzumachen, Evangelisation rauszunehmen, die Schublade wegzuschmeißen und Evangelisation in die nächste Schublade zu stecken. Gott hat immer wieder Menschen begabt, um zu überzeugen, um durch Rede und Sachen Menschen von einer Wahrheit zu überzeugen. Und das sehen wir in der Bibel auch anhand von Jesus und Paulus, die mit gewiefter Rhetorik ihre Reden vollziehen und Argumente benutzen, um Menschen zu überzeugen. Aber eben nicht ausschließlich. Zweitens, wenn ihr noch nicht so viel davon erlebt, dass Gott übernatürlich noch im Alltag wirkt, dann gibt es zwei Auswege, vor denen wir uns in Acht nehmen sollten. Ein Ausweg wäre zu sagen, okay, Heilungen, dass Leute von irgendwelchen Mächten befreit werden, dass Gott zu mir redet oder so, das erlebe ich nicht. dann ist das Ganze wohl nichts für mich. Ich überlasse das auch anderen. Noch eine Sache, die andere machen können. Und ich gebe auf. Ich kann ja mit anderen Sachen irgendwie helfen, aber das werde ich wohl einfach nicht erleben. Oder ein anderer Ausweg wäre es, Gottes Kraft, die wir hier lesen, zugänglicher zu machen. Es stimmt ja zum Beispiel, dass Gott uns geschaffen hat und uns gute Gaben gegeben hat, uns Sachen mitgegeben hat, die wir gut können, in denen wir gut sind, die vielleicht auch durch seinen Heiligen Geist in uns hineingelegt sind. Und zum Beispiel bin ich, wie viele andere hier, musikalisch begabt. Und dann könnte es für mich ja heißen, okay, ich muss jetzt meine musikalische Begabung nutzen für das Reich Gottes, um andere Leute zu erreichen. Und das ist richtig, ich kann meine musikalische Gabe dafür nutzen, weil wir alles dafür nutzen sollen, uns nach dem Reich Gottes auszustrecken. Und wir haben auch von Ali auf der Gemeindefreizeit gehört, wie er diese natürlicheren Gaben so sehr gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Und trotzdem wäre es ein Ausweg für das, was wir gelesen haben. Es ist nicht das, was wir heute hier lernen können und sollten. Gott hat übernatürlich zur Zeit der Apostelgeschichte gewirkt und damit Menschen ihn kennenlernen. Und wir haben die letzten Tage auch davon gehört und es erlebt, ihr habt es heute hier gehört, dass Gott heutzutage übernatürlich wirkt, dass er heilt, dass er zu uns spricht, dass er Dinge tut, die wir nicht immer verstehen können. Wenn du also noch nichts von diesem übernatürlichen Wirken gespürt hast, erfahren hast, das noch nicht in deinem Alltag mitbekommst, dann ermutige ich dich, eben nicht aufzugeben, dich auch nicht zufrieden zu geben mit deinen tollen Gaben, die Gott dir geschenkt hat, sondern weiter dieses Freche, dieses Unverschämte zu tun, Gott zu fragen nach mehr. Ich will dich mehr erleben. Ich möchte, dass Menschen durch mich deine Kraft erfahren. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Sei dankbar für das, was du hast, aber fordere mehr von deinem guten Gott, der mehr geben möchte. Jesus hat Blinde und Taube geheilt. Er hat Tote wiederbelebt und sagt dann zu seinen Nachfolgern in Johannes 14, Vers 12, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, auch tun. Ja, noch größere wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Wir werden größere Werke tun als Jesus. Davon erlebe ich ehrlich gesagt noch nicht viel. Aber ich will davon mehr erleben. Ich will mehr davon. Und ich will das in Hamburg sehen, dass größere Dinge passieren, dass Gottes Kraft hier durchbricht und dass Leute begeistert werden von seinem Evangelium, nicht weil sie überzeugt werden, dass es eine tolle Wahrheit ist, die mir irgendwie weiterhilft, sondern weil sie erleben, Gott wirkt mächtig. Gott möchte das durch dich tun. Größere Werke, als er getan hat. Wenn du schon Dinge erfährst und erlebst, wo Gott durch dich in Kraft wirkst, wo du hörst, was Gott dir sagen möchte, wo du für Menschen betest und sie werden heil, dann ermutige ich dich, dass du das nutzt, dass du das nicht nur für dich als dein Self-Care-Paket nutzt oder wenn mal dein Freund irgendwie, wenn der Kopfschmerzen hat, dann betest du auch für den, sondern dass du mutig rausgehst und Leuten, die dir begegnen an deiner Arbeit, an deinem Ort, wo du deinen Hobbys nachgehst, dass du deinen Freunden, die noch nichts mit dem Glauben zu tun haben, Gebet anbietest für das, was sie beschäftigt. Dass du Gebet anbietest, wenn sie krank sind, wenn sie Verletzungen haben. Oder dass du bewusst für Menschen hörst, die eben nicht im Gottesdienst neben dir sitzen und dann was damit anfangen können, wenn du irgendwie eine ermutigende Nachricht auf eine Karte schreibst, wie wir es auf der Gemeindefreizeit gemacht haben, sondern mutig hörst für Menschen, die dir so begegnen, die Jesus noch nicht kennen und dadurch Gottes Geist wirken lässt, seine Kraft. Und vielleicht wird das fehlig. Vielleicht passiert dann nichts und es ist peinlich. Aber wenn Gott doch kräftig wirkt, wenn wir ihm den Raum öffnen, wenn wir unseren Alltag durchbrechen lassen und für andere Gottes Kraft haben wollen, wenn wir teilen wollen, was er uns gibt, dann haben wir die Steilvorlage unseres Lebens, nur noch Zeuge sein zu müssen, nur noch zu berichten, warum ist das gerade passiert. Er hat uns berufen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde hier in Hamburg. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte noch beten und euch davor noch einladen, dass ihr hinten im Saal Gebet für euch in Anspruch nehmen könnt. Wenn ihr sagt, ich möchte mehr von Gott erleben. Wenn ihr sagt, boah, da sind Sachen, die mich abhalten davon, mehr von Gott zu erleben. Oder wenn ihr mit einer anderen Last gekommen seid, dann geht auch gerne nach hinten, lasst für euch beten. Und jetzt lasst uns unseren großen Gott anbeten, der Wunder tut heutzutage. Und dass wir ihn anbeten für das, was er getan hat in eurem Leben, auf der Gemeindefreizeit. Und ihn anbeten für das, was er tun wird, weil wir glauben, dass er gut ist und seine Kraft uns nicht vorenthält. Jesus, wir preisen dich, du bist groß und herrlich und mächtig. Und deine Kraft ist das, was wir brauchen. Das ist das, was diese Welt braucht. Und Jesus, wir bitten dich, dass du dich erbarmst. Dass du aus uns Gefäße machst, die deine Kraft transportieren. Zeugen machst, die von dir berichten. Und dass du uns in Situationen stellst, wo deine Kraft herrlich wirkt und dein Geist durchbricht. Und dein Name, Jesus, groß gemacht wird. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.